Der Wiener Lift. Welche Beruhigung in einer Wohnungsanzeige zu lesen: Lift im Hause. Man sieht sich schon engelgleich emporschweben bis in die höchsten Regionen des Hauses, wo die reinen Lüfte wehen und der Lärm des Großstadtlebens nur wie das Brausen des ewigen Meeres klingt. Am liebsten wünschte man sich die Wohnung 10 Stockwerke hoch. Was liegt daran? Man steigt sie ja nicht, sondern fährt mit dem Aufzug in wenigen Minuten mühelos hinauf. So sieht die Sache in der Theorie aus. In der Praxis macht einem der Wiener Lift dann allerlei ungeahnte Schwierigkeiten. Der Liftmann, Hausmeister oder Portier ist nicht zu finden. Er kommt im besten Falle, wenn der enttäuschte Fahrgast bereits im 3. Stockwerk vernehmlich keucht. »Hallo, wer hat denn da so damisch gekleidet?« »Ich«, ruft die Stimme von oben, »eine Viertelstunde habe ich gewartet.« »Na, was ihr noch nicht einfällt, gerade im Augenblick bin ich weggegangen. Kommen Sie runter, ich ziehe Ihnen auf.« »Jetzt pfeife ich Ihnen drauf, wo ich schon so weit heroben bin.« »Na, wenn Sie nicht wollen, so lassen Sie es halt bleiben.« Der Wiener Lift hat in der Wiener Luft einen ganz eigentümlichen Charakter angenommen. Eduard Pötzl, 1901.
Dieses literarische Fundstück verdanken wir dem Buch Auf und Ab, eine Kulturgeschichte des Aufzugs in Wien, zusammengestellt von dem Stadthistoriker Peter Peyer und erschienen im Verlag Christian Brandstätter. Der Band ist mit Fotos von Christian Taus und Christian Prinz und in der grafischen Gestaltung von Peter Manfredini ein Dokument der Schönheit. Herstellerfirmen um die Jahrhundertwende konkurrierten um die schönsten, repräsentabelsten Fahrkabinen. Architekten wie der anfänglich skeptische Otto Wagner machten aus der neuen Technik Kunstwerke.
Ebene 3.
Besuchen wir Autor Peter Peyer im Technischen Museum in Wien.
Und hier haben wir einen wunderschönen Aufzug aus der Jahrhundertwende um 1900 ausgestellt, errichtet von der Firma Bauer, die es heute nicht mehr gibt. Sie war eine der vielen Aufzugsfirmen, die um 1900 in Wien gewesen sind. Freisler, Wertheim, Theodor Dester, Petrowitsch. Und das, was hier ins Auge springt, ist ja, dass hier eine Sitzbank drinnen ist, eine schön gepolsterte, weich ausgelegte, mit rotem Samt ausgelegte Sitzbank, dass man sich in dieser Kabine eben niedergesetzt hat. Das Holz ist ein edles Holz, also ein sehr schön poliertes Holz. Geschliffene Glasscheiben sind hier bei dieser Kabine zu sehen. Elektrische Beleuchtung, Beleuchtungskörper innen drinnen. Also das war ein kleiner bürgerlicher Salon, den diese Aufzüge quasi auch dargestellt haben. Auch ein Repräsentationsfahrzeug natürlich. Also das sieht man an dieser simplen Kabine sehr, sehr schön.
Es hat ja einige Jahrzehnte gebraucht, bis Aufzüge sich allgemein durchgesetzt haben und bis man auch so wirklich gelernt hat, damit umzugehen.
Man musste das lernen, so wie wir alles lernen müssen, auch das Aufzugfahren. Zunächst einmal überhaupt den Aufzugswärter und seinen Anforderungen zu Genüge zu tun. Man ist ja nicht alleine gefahren, so wie wir heute in einem Aufzug, sondern es war immer ein Aufzugswärter dabei. Es war in vielen Fällen der Hausmeister oder in den Hotels war es der Liftboy beispielsweise, der die Aufgabe gehabt hat, als Chauffeur zu fungieren und den Aufzug richtig auch in jedem Stockwerk abzusetzen, dass hier keine zu großen Stufen sind. Das war wirklich manuelle Chauffeurarbeit. Und wir als Benutzer mussten unsere Ängste überwinden. Wir mussten lernen, mit jemand anderen, in vielen Fällen jemand Fremden, auf engstem Raum sich in dieser Kabine zu bewegen, uns auszuhalten. Wir mussten lernen, mit unseren Blicken umzugehen. Wo schauen wir hin, wenn wir so auf engem Raum beieinander stehen, dass wir uns nicht irritieren? Wo sind unsere Distanzgrenzen? Also das war wirklich ein längerfristiger Lernprozess, der natürlich umso leichter geworden ist, je mehr die technische Entwicklung auch die Sicherheit des Aufzugs gesteigert hat.
Die erste Aufzugsfahrt, das war ein einschneidendes Erlebnis für viele. Marie von Ebner-Eschenbach notiert, am 14. November 1887 zum ersten Mal mit dem Aufzug gefahren. Arthur Schnitzler erst etliche Jahre später, 1901, aber hat das auch notiert, festgehalten. Das heißt, man hat darüber berichtet, über seine ersten Erlebnisse mit dem Lift.
Auch Hermito von Dodera, also die Liste der Literaten ließe sich sehr lange fortsetzen. Hermito von Dodera hat geschrieben über die Gefühle der Aufzugsfahrt. Es hat auch so Aufzugskrankheit als Begriff gegeben, dass man quasi wie bei der Seekrankheit ein unwohles Gefühl im Magen-Bauch-Gegend hat. Dann wurde empfohlen, sich mit den Rücken etwas anzulehnen an die Wand der Kabine, damit man das Gefühl nicht so groß und so stark werden lässt.
Der Aufzug hat aber auch auf den Kopf gestellt, fast buchstäblich auf den Kopf gestellt, die Wertigkeit der Stockwerke im Haus. Denn früher waren die oberen Stockwerke eigentlich schlechte Wohnorte.
Ganz genau. Also die sozialen Auswirkungen, die auch mentalen, aber auch die sozialen Auswirkungen des Aufzugs waren doch ganz gewaltig. Also die soziale Stratigraphie, wie ich das gerne nenne, innerhalb eines Gebäudes verändert hat. Eben die Belletage verliert an Wertigkeit. Sie war ja früher das bevorzugte Geschoss deswegen, weil man bis in die Belletage noch relativ ohne Anstrengung, sprich zu Fuß über die Treppe gehen konnte. Alles, was über den ersten Stock dann quasi hinausging, war schon mühevoller zu erreichen. Der Aufzug schaffte eine Gleichheit, eine Demokratisierung der Geschosse, wenn man so will. Im Gegenteil, er privilegiert sogar die oberen Geschosse, weil man eben jetzt bequem bis ganz nach oben fahren kann und dort mehr Licht hat, vielleicht sogar weniger Lärm, bessere Aussicht. Also das Penthouse, das moderne Penthouse, entsteht.
Danke, Peter Peyer. Wir sehen uns noch einmal zu Ende der Sendung und fahren dann mit dem weltweit ältesten, noch funktionierenden Paternoster. Wie gefährlich sind Lifte in der Wirklichkeit? In Österreich wie auch in Deutschland dürfen seit den 60er und 70er Jahren keine sogenannten Paternoster mehr gebaut werden, die kontinuierlich gleichzeitig hinauf- und hinunterfahrenden Personenumlaufaufzüge. Vor allem in öffentlichen Gebäuden mit viel Parteienverkehr waren sie jahrzehntelang sehr beliebt. Bestehende Paternoster dürfen weiterfahren. Ganze 4 sind in Wien noch in Betrieb, darunter der älteste noch funktionierende der Welt. Er fährt jeden Tag von 5 in der Früh bis in den Abend hinein im Haus der Industrie, dem Sitz der Industriellen Vereinigung am Wiener Schwarzenbergplatz. Peter Peyer erwartet uns schon.
Was hier sehr schön ist, finde ich, allein nur bei dieser Mittelsäule zwischen den Kabinen sieht man schon 1, 2, 3, 4, 5 Schilder mit Achtung, mit Verhaltenshinweisen. Lastentransporte sind behördlich untersagt. Transport von Werkzeug, Material, Gerät und Lasten ausnahmslos verboten. Benutzungsvorschrift, Tragkraft und so weiter. Im Brandfall nicht benutzen. Einen rot leuchtenden Notknopf. Also es ist ein gefährlicher Aufzug. Es ist einer, wo schon vieles passiert ist, also bei diesen und auch bei ähnlichen. Speziell das hier unten stehende mit Werkzeugmaterial. Also das ist so quasi der Mythos, dass jemand mit einem unhandlichen Gerät, der Malermeister mit seinem langen Besen oder irgend sowas einsteigt, ja, und sich da drin verkeilt und nicht merkt, wie man wieder rein oder rauskommt, sich verhält. So, und jetzt steigen wir in die Kabine Nummer 6 ein. Und fahren mal nach unten. Wiederum das Wichtigste, 2 Personen und nicht mehr. Kindergebrechlichen verboten die Benutzung, Gepäcksbeförderung verboten, also alles was sperrig ist und einen am Aus- und Einsteigen irgendwie behindern könnte. Und hier steht dann Weiterfahrt durch Boden und Keller ungefährlich, bei Gefahr Haltknopf betätigen. Also das, was natürlich die größte Herausforderung oder gewissermaßen auch ein bisschen der Thrill ist, was passiert, wenn man den Ausstieg verpasst oder wenn man es auch probieren will und neugierig ist, wie ist es, wenn man unten weiterfährt oder oben weiterfährt? Da wird hier nochmal darauf hingewiesen. So, jetzt kommen wir zum Erdgeschoss. Da sehen wir schon auch noch einmal ein Gitter, quasi hier noch einmal das Schutz, dass man da nicht rausfallen kann, wenn man irgendetwas vielleicht ungeschickt umdreht. Und hier kommt man schon in den Bereich des,
wo man dann aussteigen könnte.
Genau.
Und jetzt schauen wir, was passiert.
Jetzt kommt der schummrige Teil. Jetzt wird es spooky. Das Notlicht leuchtet uns heim. Jetzt wird er.
Ah ja, jetzt fahren wir auf die andere Seite.
Und wieder hinauf.
Und das stimmt wirklich, die Kabinen drehen sich nicht um, sondern
und gehen mit einer Geschmeidigkeit, dass es eine Freude ist. Also wirklich eine Eleganz,
So, jetzt steigen wir aus.
Ausgangspunkt. Wenn man die Anfänge denkt, ich war jetzt gerade letzte Woche in Hamburg, also Kontinentaleuropa hat er zuerst in Hamburg erreicht, eben Handelsstadt, Büro, Bürokratenstadt, wenn man so will, Kapitalstadt. In den dortigen Kontorhäusern ist der Paternoster quasi nach Europa gekommen. Von England her, wo er erfunden wurde, in den 1870er Jahren in London. Hamburg hat er quasi Festland betreten und hat sich von da aus auf Kontinentaleuropa verbreitet, Deutschland und Österreich vor allem. In Hamburg hat es schon um 1900 über 100 Paternoster gegeben. Also das ist wirklich eine Paternosterstadt gewesen, eben weil dort die Gebäude vorhanden waren, die mit dem Paternoster Sinn machen. Diese permanente Beförderung von Personen, diese kapitalistische Zirkulation, auch das aufstrebende Bürgertum, das also damit verbunden ist. Also hier Zeitverlust, Zeit ist Geld, möglichst kein Zeitverlust. Der Paternoster ist quasi die Sinnbildhaftigkeit genau dieser Haltung, dass man hier keine Zeit verliert und seinen Geschäften permanent nachgehen kann.
Der Paternoster im Haus der Industrie. Zwei große Buben durften Lift fahren.